Willkommen bei Fahrradio, der aktuellsten Fahrrad-Talkshow der Welt. Heute mit Hans und Thomas. Eigentlich wie immer, oder?
Ja, wie immer. Heute keine Gäste, aber Interviews.
Zumindest. Wir sprechen die nur an, ne?
Genau,
wir sprechen an. Okay, heute ist Donnerstag, der 16. März 2017 und das zeigt schon, dass wir echt aktuell sind, denn wir berichten hauptsächlich von der Fahrradschau in Berlin, die wann stattgefunden hat, Thomas?
Muss ich mal aufs Programm gucken hier, das habe ich hier irgendwo noch liegen, das war letzte Woche, ne?
Naja, sind schon fast 2 Wochen, ne?
Ja,
4. März.
Wahnsinn. Mhm. Aber weißt du was? Wahnsinn, ich habe Durst.
Ja, ich auch.
Warte mal, jetzt mache ich mal, weil...
Plopp. Okay.
Hast du gehört? Also, ich trinke nämlich von der Brauerei Kundmüller aus Weiher ein Kellerbier. Und das hat einen Bügelverschluss. Und... ich persönlich mag ja Kronkorken lieber. Und ich weiß jetzt auch, dass das, ich dachte ja immer, das wäre vielleicht eine deutsche Erfindung, ist aber eine amerikanische Erfindung, der Crown Cork. Und der wurde in Baltimore von William Painter entwickelt, 1892 zu deiner Information. Also erst für Bier, weil der Bügelverschluss halt einfach schwieriger zu reinigen ist, so in Automaten schlechter zu verschließen und auch teurer ist. Und der hat da eine Menge Geld gemacht und war erfolgreich. Und ich musste da einfach mal recherchieren, weil ich wollte wissen, wo kommt dieser Kronkorken her und warum gibt es die und warum gibt es den Bügelverschluss?
Steht es in der Wikipedia oder müssen unsere Hörer zurückspulen und alles aufschreiben?
Nö, müssen sie nicht. Es steht alles in Wikipedia drin. Da sind tolle Sachen. Da ist auch eine Dasanech-Frau in Äthiopien, die sich mit Kronkorken die Haare drückt und solche Sachen. Also hochinteressant, sage ich euch. Einfach mal Kronkorken in Wikipedia eingeben und da sieht man dann das gute Stück.
Okay, pass auf.
Natürlich die Flaschenmaße zöllig, ne?
28,6. Hier. Mit Kronkorken.
Du hast gut, mein Lieblingsbier.
Das gibt's heute bei mir. Pass auf. Mm. Oh, jetzt ist der Stift kaputt. Weil ich ja so von Bier entwöhnt bin, habe ich überhaupt keinen Flaschenöffner mehr. Was nimmt man denn da?
Ohne Flaschenöffner? Na, pass auf, das steht auch in Wikipedia drin. Mit Flaschenöffner sind unterschiedlich gestaltete Werkzeuge zum Öffnen und Dings, als Flaschen, bla bla bla. Bei hinreichend Geschick, Kraft und Übung können eine Reihe anderer Verfahren zum Öffnen des Kronkorken dienen. Die Kante an einer waagrecht liegenden Holzfläche, oben an einem Zaunpfahl und draufschlagen von oben. Ein passendes hartes Stück Kantholz, der Rücken eines Messers oder sogar ein fest und klein gefalztes A4-Stück Schreibpapier. Jeweils Flasche und Behelfsöffner mit beiden Händen geführt.
Mensch, Papier hätte ich da gehabt.
Nutzt man die Schließöffnung eines montierten Türstocks, muss die Flasche so schräg geführt werden, dass etwas Getränkeverlust praktisch unvermeidlich erfolgt.
Die gehen ja echt ins Detail.
Ja, aber wirklich. Da sind auch verschiedene so Wiederverschließen und so, wie man das machen muss und solche Sachen. Und dass es auch einen Hersteller in Italien gibt, der verschiedene Plopp-Geräusche erfunden hat für den Kronkorken, der Champagner und sonst wie Plopp simuliert.
Hörst du's prickeln?
Ja, ich trinke auf dein Wohl und du auf meins, hoffe ich, ja?
Ja, ich auf deins. Und lass uns, ja?
Hast du schon gesagt, was du trinkst?
Das handelt sich um Spezialrauchbier von der Brauerei Spezial in Bamberg. Und das ist
beste Rauchbier der Welt, glaube ich.
Ja, das beste Rauchbier der Welt. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt an Rauchbieren.
Es gibt schon einige.
Okay, und es ist also unter den besten Bieren der Welt ist es auch ganz oben angesiedelt.
Ja, da gehört es auch hin, weil ich habe es ja tatsächlich mal
schöne Farbe auch, ne?
Einem Schwaben mitgebracht. Ja, das sieht toll aus. Und der hatte Angst vor Rauchbier. Und deswegen, weil mit Rauchbier das klassische Bamberger Schlenkerler Rauchbier gemeint ist. Und ja, das ist ein bisschen heftig. Also ich kann das ab und zu mal trinken, aber es schmeckt mir zu stark. Und das Spezi ist ja ein Lager, steht ja drauf, ne?
Ja, das ist ein Lagerbier oben.
Und das ist ein Lagerbier und mit leichtem Rauch und es ist so mild und so angenehm. Das ist einfach ein tolles Bier.
Ist das eigentlich viel? 4,9% Alkohol?
Wenig.
Wenig, ne?
Das, ich habe neulich übrigens, weil ich wollte ja auch Spezi kaufen, weil ich war bei Heinrich 3000. Das ist ein Getränkemarkt in Kornwestheim.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Dazu gibt es als Snack den hervorragenden Trail-Mix von Sebe.
Oh ja, den habe ich ja gekauft.
Der Beste. The best. Believe me.
Ist das auch bei der Bierverkostung dann? Bierabend, heute Rauchbier mit Schokolade oder, also gibt es ja alles. Ne? Heute mit dem Trail-Mix. Also wie gesagt, bei Heinrich 3000, der die größte Auswahl fränkischer Biere außerhalb Frankens besitzt, da hatten sie das nicht. Da hatten sie aus diesem Kuhkaff Weiher das Kellerbier, das sehr lecker ist. Und dann hatten sie auch noch irgendein Hallendorfer Rauchbier mit dem definitiv fürchterlichsten Label, was ich jemals gesehen habe. Nicht so schlecht zu trinken. Und Spezi hatten sie aber nicht. Aber die haben natürlich auch, weil die haben wirklich internationale Biere bis zum Abwinken und die haben auch tschechisches Bier. Und da habe ich ein Schwarzbier aus Prinska oder so gekauft.
Und das sieht sehr lecker aus. Käfer, wo das Zeug herkommt. Weiß man auch nicht.
Nö, das weiß man nicht, klar nicht.
Der Local dort denkt sich wahrscheinlich auch, oh Mann, was verkaufen die das Bier hier? 100 Meter weiter gibt es die beste Brauerei der Welt.
Vielleicht. Aber dieses Schwarzbier, das ich da gekauft habe, das hatte 3,8%, was ja nahe am Malzbier ist. Aber war sehr lecker, also muss ich echt sagen, ne? Sehr dunkel, aber sehr gut. Aber genug vom Bier, wir waren in Berlin. In Berlin gab es wenig Bier.
Übrigens, zu dem Bier muss ich noch was sagen. Das ist ja ein Experiment heute auf Anraten des Allergologen.
Ach so, wegen deinem Kopfweh.
Also heute ist Donnerstag, Abend. Ich habe jetzt morgen nicht unbedingt kritische Aufgaben zu tun. Ich muss telefonieren und organisieren und so. Aber ich muss jetzt zum Beispiel nichts fertig machen. Und dann kommt Wochenende und weil ich heute beim Arzt war und der meine Hand zwar untersucht hat, aber keinen Befund leisten konnte, kann ich am Wochenende auch keinen Sport machen oder traue mich nicht, eine lange Mountainbike-Tour zu machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, da legst du es doch drauf an. Entweder der Arzt hat gemeint, der Allergologe, ich soll einfach mal ein Bier ausprobieren, von dem ich aus Erfahrung weiß, dass ich davon keine Migräne bekommen habe. Und darum habe ich mir Spezialrauchbier geholt. Davon bin ich früher sehr betrunken geworden, aber Migräne habe ich keine bekommen. Also, und weil Migräne bei mir immer 3 Tage dauert, dachte ich, Freitag, Samstag, Sonntag, okay, lege ich es drauf an. Ich kann beim nächsten Mal berichten, wie es ausgegangen ist. Also, wenn es schlecht ausgeht, geht es mir morgen schlecht. Wenn es gut ausgeht, kann ich in Zukunft, wenn ich demnächst in Bamberg bin, auf dem Keller ein Bier trinken.
Boah, das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
Schmecken tut's. Noch merke ich ja nichts. Ne? Gleich noch mehr.
Ja, wo hast du das her? Hast du das aus der Heimat einfliegen lassen oder gibt es das in
Nein, das
Köln?
habe ich beim letzten Heimatbesuch mitgebracht.
Ah. Und Eichhorn auch?
Bei unseren Eltern aus dem Keller gezwickt. Zwei Flaschen.
Eichhorn auch, den Bock?
Nee, wow. Wie gesagt, ich habe ja eins genommen, von dem ich garantiert weiß, dass es mir nichts ausgemacht hat.
Ah ja, okay.
So war die Vorgabe. So,
Weil das
kleinen
Eichhorn
Moment
ist.
bitte.
Ja, ach, wir lassen es hier mit dem Eichhornbier. Ich habe hier schon ein paar Sachen liegen. So, also. Bilder. Weil wir sprechen ja über die Fahrradschau, auch als Fahrradschau oder auch als Berliner Fahrradschau bekannt. Gibt es irgendwo anders noch eine Fahrradschau? In Wien. Im
Ja,
Herbst. Also
Wien.
sie. Ja, aber wir waren auf dem Original
Sehr
und
original.
die in Wien, da werde ich vielleicht hin wollen. Also ich will da hin, weil Wien so schön ist. Und die fand ja letztes Jahr das erste Mal statt und dieses Jahr findet sie wieder statt, was ein gutes Zeichen ist. Aber die ist ja erst im Oktober, da ist alles schon vorbei, der ganze Wirbel schon rum.
Welcher Wirbel?
Naja, weißt du schon, der Messewirbel, die ganzen
Ach
Händlermessen, die
so.
ganzen Eurobikes und was weiß ich,
Ich
alles
dachte, die
schon vorbei.
Bundestagswahl.
Die Wahl ist auch vorbei.
Alles vorbei, kann man sich
Keine Ahnung,
relaxed
vielleicht.
zurücklehnen.
Ja, wer weiß, vielleicht steht auch der, da gibt es ein neues großes Osmanisches Reich bis dahin.
Na, da ist ja Österreich dann sicher dabei, oder?
Mir wurscht. Also, Berlin.
Ja, wo fangen wir da an?
Würde mal sagen, am Anfang. Also ich muss ja gestehen, manchmal geht es mir so, dass ich keine Lust habe, auf Messen zu gehen. Mit Berlin war es so. Ja, ich dachte mir, muss ich da hin und nach Berlin. Und obwohl ich ja Berlin mag und die Spätis, die ich vermisse. Und hier, ihr habt ja wenigstens Bütchen.
Wir haben Bütchen, ja.
Aber in Stuttgart kann man ja nach 10 kein Alkohol mehr kaufen.
Bei
Muss ja,
Rewe?
nein, nicht. Rewe hat zwar bis 24 Uhr offen, aber die ab 10 rücken die kein Alkohol mehr raus. Das ist so eine Stuttgarter Besonderheit. Also du kriegst echt kein Bier und nichts. Also man kriegt es. Also ich kenne Kneipen, wo man rein kann und sagen, gib mir mal ein Bier zum Mitnehmen.
Naja, ist
To go.
gut.
Ja, das machen die, dürften sie eigentlich gar nicht. Also du kaufst halt ein paar Flaschen. Aber das ist halt dann sackteuer. Du zahlst halt dann 3,50 für eine Flasche.
Hier.
Meine, es ist ja auch so, dass ich ja auch ohne Bier leben kann und ohne Alkohol. Ich habe neulich mal Bierfasten gemacht.
Und?
So wie Autofasten und was weiß ich. Ah ja, es geht. Berlin habe ich dann aufgehört damit. Weil da musste ich ja dann wieder trinken. Also da gehört ja dann auch Alkohol dazu, das ist klar. Auf jeden Fall, ich hatte keinen Bock und war irgendwie unentschlossen. Die Familie war auch ein bisschen genervt. Ja, was ist jetzt? Gehst du nach Berlin oder nicht? Ja. Auf jeden Fall, ich habe es nicht bereut. Es war schön. Berlin war gut, die Fahrradschau war gut. Die Fahrradschau war eigentlich, ja, wie immer gut. Wobei sie war ein bisschen anders organisiert und trotzdem ein bisschen anders, aber trotzdem schön, ja. Hat mir gut gefallen. Nee, die haben ja diese Rahmenbauerecke haben sie neu gemacht. Das fand ich eigentlich ganz nett, die Idee.
Dass sie die um Campagnolo rumgruppiert haben, oder was?
Naja, aber dass die quasi keine so eigenen Stände hatten, sondern so ein ganz großer, wo so alle einfach querbeet rumstanden und der entsprechende Rahmenbauer, der das Fahrrad eigentlich immer nur aus Stahl, oder? Titan war dieses Jahr nicht da, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich also hauptsächlich Stahl.
Da standen so silberne Räder rum, ob die dann aus Titan oder Stahl waren, weiß ich jetzt gar nicht so genau, weil möglicherweise hast du dich da genauer umgeguckt.
Ja, ich habe da so ein bisschen geguckt, ne? Und da gab es auch hochinteressante Sachen. Ich weiß gar nicht genau, wir haben ja natürlich ein genau ausgeklügeltes Programm für unsere Sendung, ob wir da überhaupt dran sind mit so Sachen. Ich habe nämlich bei Facebook, auf unserer Facebook-Seite, glaube ich, eine Frage gestellt und keine Antwort gekriegt. Ich habe nämlich, ein Bild von dem Rahmen gepostet und wollte fragen, wer es denn gemacht hat. Wer der ursprüngliche Erfinder war und so
von dem Ding. Da gab es bei Twitter eine Antwort dazu.
Echt? Hat es jemand gewusst?
Bitte?
Hat es jemand gewusst?
Der hatte zumindest einen Vorschlag, das war Jens Ahne. Pass auf. Kleiner Tipp, Elsass.
Ja, den habe ich gegeben, den Tipp.
Hast du es zweimal gepostet?
Nö, ich habe da, glaube ich, irgendwie einfach halt noch einen Tipp dazu gegeben. Boah, warst du bei SI am Stand? Da liegt eine Landing Gear.
Die Landing Gear gab es beim Gebrauchteilemarkt. Okay, dann weiß ich jetzt doch nicht. Ich meinte, das wäre bei mir aufgeploppt. Jens Arne Menning hatte irgendeinen Vorschlag. Es war aber nicht der. Du kannst jetzt auflösen. Wahrscheinlich hat sich niemand getraut, dachte, oh Mann, das ist ja peinlich, wenn ich jetzt da das Falsche sage. Sag's mal, bei Elsass sollte aber jeder Bescheid wissen. Ne?
Genau, Elsass, Lalsass, mit dem Heiligen Hans, oder wie heißt er?
Hansi.
Heiliger Hansi.
Der Hansi, ja. Hansi oder Hansi, das hat Hansi. Sich da ja monatlich geändert, weil mal waren die Franzosen die Chefs, mal die Deutschen und drum hat sich da, also wurde mal Französisch gesprochen, mal Deutsch. Ist lustig dort.
Im Elsass, ja. Ich meine, Elsass sollte man, glaube ich, nur bei schönem Wetter fahren. Wir waren mal bei schlechtem Wetter da und waren mal auf dieser Spielzeugburg. Also diese Pseudoburg, die war nicht schön.
Also wo es den Goldeler Schlucht gibt?
Ich weiß es gar nicht genau. Egal, auf jeden Fall lief ich in diesen Bereich da rein, Handmade Steel Frames, und da hing ein Rahmen, den ich kannte. Und dieser Rahmen, also der war blau, um genau zu sein, Bleu Napoleon. Und der bestand aus vielen Rohren und ich habe diesen Rahmen, glaube ich, einmal in echt gesehen, nämlich im Bugatti-Museum. Im alten Bugatti-Museum allerdings in Molsheim oder wo der ist. Also das ist ja so ein Kaff im Elsass. Und ich weiß gar nicht, ob es das da noch gibt oder ob das mittlerweile in der Autostadt ist, das Ganze. Der Ettore Bugatti, der hauptsächlich ja für seine Autos bekannt war und für seine Schuhe, die wie diese, die für jeden Zeh ein eigenes Fach hatten, so wie diese Barefeet-Sachen, die hip sind oder waren. Keine Ahnung, trägt man das noch?
Es gibt noch Leute, die tragen, und die Vibram hat da ja zum Beispiel, die waren ja damit groß, die hatten dann auch, die waren es nicht, aber ein anderer Hersteller, der hatte ja irgendwie da so Gesundheitsversprechen und ist dann ganz schön auf die Nase gefallen damit, musste Strafen zahlen und alles zurücknehmen, was sie versprochen haben und so. Aber es gibt noch Leute, so Programmierer und Leute mit Zopf Und das sage ich jetzt mal so.
Nein, nein. Na gut, in den 80ern hätten sie Earth Boots angehabt, ne?
Ja, oder wären tatsächlich barfuß gelaufen.
Du kannst dich an Earth Boots erinnern, oder?
Ja, ja.
Earth Boots.
Ach so, Bugatti.
Bugatti, genau. Also dieser Bugatti-Rahmen, den sieht man bei uns, das ist ein blauer Rahmen und der ist aus ganz vielen Rohren zusammengebaut und ich kenne diesen Rahmen sowohl aus dem Museum als auch, also das bilde ich mir zumindest ein, ich weiß nicht ganz genau, als auch aus einem Tourheft von, dürfte so 82 sein oder so, das ich durch einen Zufall besitze, weil das war, die Tour hatte damals nämlich über BMX berichtet.
Mhm. Wann war und das?
Ey, müsste irgendwie Anfang der 80er gewesen sein, 82 oder so, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 82 oder 81. Also da war auf dem Cover jemand, also da waren auf dem Cover BMXer drauf. Da jedes Jahr Pokale hieß die Überschrift, es gibt wenig Sachen, an die ich mich erinnere, aber an die schon, weil es war in Köln wohl ein Rennen oder Remagen oder so. Und in diesem Heft, das ich dann mal wieder beim Aufräumen gefunden habe und mal durchgeblättert habe, mittlerweile interessiere ich mich ja für mehr Fahrräder, als ich das mit 12 gemacht habe oder so. Und da ist ein Bild von diesem Bugatti-Rahmen drin und von jemand, der sich den hat bauen lassen. Und der Rahmenbauer, Eduard Krömer aus Offenbach, der hat auch so einen Kunden, der ihm dieses Heft gebracht hat. Und er hat gesagt, so einen Rahmen will ich an. Naja, dann hat er ihn gebaut. Du das kannst dich erinnern, wir haben ihn ja dann getroffen. Also es ist ein schöner Rahmen. Also ob der gut ist oder nicht, das kann man kann sich auch bei Bugattis darüber streiten, ob die gut sind oder nicht. Bugattis haben ja alle Rechtslenker. Obwohl ja Linksverkehr herrscht.
Du weißt sicher warum, oder?
Obwohl Rechtsverkehr herrscht. Nee, Rechtslenker, obwohl Rechtsverkehr. Der Ettore, der wollte den Straßenrand im Blick haben. Deswegen wollte er rechts sitzen. Und ich meine, es ist ja jetzt schon eine Weile her. Also unabhängig davon, dass er diese ulkigen Schuhe getragen hat und wahrscheinlich sowieso auch ein bisschen ein spezieller Mensch war, hat er eben gesagt, okay, das mit dem Lenkrad, das machen wir rechts hin, damit man sich schön am Straßenrand orientieren kann. Die Straßen damals vor, keine Ahnung, 60, 70 Jahren, die waren nicht so gut, wie sie heute sind. Und insofern ja, war das durchaus nachvollziehbar. Und dieser Rahmenbauer, der war in dieser Handmade-Stil-Ecke drin und er baut auch noch andere Räder. Und da war eine Menge los auch. Also das war schön, da waren Leute. Man konnte da einfach so durchflanieren. Quasi überall auf Podesten waren Fahrräder gestanden.
Mit einem Drink in der Hand.
Mit einem Drink. Also dieses Jahr habe ich, glaube ich, keinen Gin Tonic getrunken, weil es gab Cuba Libre in der anderen Ecke.
Ja, das habe ich dir hab ich dir erzählt, ne?
Ja, ja, vielen Dank auch dafür, ne?
Und du hast, glaube ich, hat's der Felix erzählt, der Felix von diesem Fahrradverleih.
Ach, von Bike. Hm? Wie heißen die, Upperbike oder?
Upperbike, ja. Also es gibt ja mehrere. Was, Upperbike? Da muss ich jetzt mal gucken, nicht, dass ich den...
Doch, die heißen so. Der Felix, das ist schön. Ich habe vorhin erst die Karte wieder in der Hand gehabt.
Genau, Felix Möller von Upperbike.
Der war Upperbike, unterwegs. Upperbike, Fahrräder mieten und vermieten.
und hatte ein Getränk in der Hand, das dunkel war. Und vielleicht war er schon ein bisschen angeschickert. Ich bin nicht ganz sicher. Übrigens, du kennst ja, kennst du von Harald Junke der beste Zustand, in dem man sich befinden kann?
Mm-mm.
Keine Termine und leicht einen Sitznamen.
Zauberhaft.
Okay, jedenfalls lief der mit einem Glas, gefüllt mit einer dunklen Flüssigkeit und Eiswürfeln und einem Strohhalm rum und hat gemeint, da hinten, ganz hinten, hinter dem Volksbegehren und so, da gibt's Cuba Libre, da müsst ihr hin. Ich habe nämlich schon fast überlegt, ob ich Whisky-Cola trinken soll, aber ich mag ja kein Whisky. Und dann war das natürlich die Rettung, ne? Und bis zum Gin Tonic Stand war es so weit von den armen Bauern aus.
Aber ich sagte eins, ich bin gerade bei Upper Bike. Geht unbedingt zu upperbike.com. Also ein Berliner zum Beispiel kann auch ein altes Herkules-Herrenfahrrad leihen dort. Also es ist wirklich schön. So ein olles, weißes Ding. Sieht gut aus, einen sehr großen Scheinwerfer dran.
Aha. Wo findet man das? Wonach musst du da suchen?
Ich habe einfach auf Mieten gedrückt.
Mieten.
Mieten und weiter nichts. Dann kommt erstmal Berlin, weil er ist ja aus Berlin. Berlin ist ja die Homebase.
Ja. Ein Alt. Kostet 5 € am Tag. Das ist billiger als diese diese Möhren, die Fahrradverleiher da anbieten.
Und boah, diese abgeranzten ohne Sattel, das ist ja auch nicht fair, finde ich. Ne?
Vielleicht sind das ja nur Beispielräder. Okay. gut, aber wir schweifen ab. Also wie gesagt, ja. Der Felix war da unterwegs und hat uns den super Tipp mit Cuba Libre gegeben. So, mal zurück zu den Bildern. Einige haben ja auch bei Instagram gibt es unter Hashtag Fahrradschau 3009 Fotos zu sehen. Die kann man sich einfach so durchlaufen lassen. Da sind schöne, schöne Bilder dabei. Da sind auch Menschen drauf, Menschen und Fahrräder zum Beispiel.
Ne? Aber die 3900 sind nicht von uns.
3009. Nee, die 2009. Sind nicht alle von uns. Von uns. Puh, weiß gar nicht, wie viel es da gibt.
62.
Ja.
Und 17 Videos.
Da siehst mal.
Mhm.
So. Wir waren bei den Fahrradbauern. Wir müssen, guck mal, jetzt sind schon wieder 40 Minuten durch. Wir müssen mal, ja. Also, das mit den Interviews, ne? Wir haben ja mit Leuten gesprochen, soll ich mal aufzählen?
Ja, mach mal.
Also, warte mal, das war der.
Ich bin Carlos Fernandes Laza, ein professioneller Fotograf aus Hamburg.
Na? Mhm. Mit dem haben wir gesprochen.
Ich bin Carlos Fernandes Laza, ein professioneller Fotograf aus Hamburg. Habe meinen Background mit BMX und Punkrock und bin letztes Jahr von Pelago nach Japan geschickt worden, um da die Japanese Odyssey zu fahren.
Den haben wir am ersten Abend schon getroffen, ne? Der
ja, voll neidisch bin ich auf den.
Ja, blöd, gell, da hier. Du absoluter Fahrrad. Na, egal. Freak und dann, nee. dann kommt so ein Fotografen-Hansel daher, ne? Und fährt.
Ja, BMX und Punkrock ist allerdings schon auch durchaus, wobei Punkrock, ja, okay, aber BMX auf jeden Fall. Und also diese Japanese Odyssey, die fand ich schon sehr interessant und er hat tolle Sachen erzählt, also puh, und Bilder gezeigt, da haben wir da auch Bilder gemacht, da von diesen Erdbebenstraßen, die war cool.
Ja, ein paar haben wir gemacht, ja, und ansonsten gibt's die, ich habe auch eine URL, glaube ich, ja, habe ich verlinkt, da kann man sich Bilder angucken von der Fahrt, mhm. Und vielleicht kurz dazu, also die waren, glaube 12 Tage unterwegs und 11 davon hat's geregnet, und zwar nicht einfach so, sondern es hat geschüttet, durchgehend. Und auf den Bildern sieht man zum Beispiel die Hände, die so aufgequollen sind, so wie nach 2 Stunden Badewanne ungefähr.
Ja, das ist ganz Dauerzustand. Komisch, ja.
Gut, dass sie auch von einem Hersteller von atmungsaktiven Materialien unterstützt worden sind, mit Regenkleidung.
Aber trotzdem, die wurden, glaube ich, nie richtig trocken.
Ja.
Er hat auch gemeint, normal schwitzt man ja dann irgendwie einen Berg hoch und genießt dann die Abfahrt, aber da war dann immer nass. Nee, war interessant. Pelago ist ein finnischer Fahrradhersteller, die sehr hübsche Räder bauen, und die haben ihn dahin geschickt. Und er ist BMXer und ein bisschen Fixie-Fahrer, aber BMXer sage ich deswegen, weil er ist kein Streckenfahrer. Also es war das erste Mal in seinem Leben, dass er so eine lange Strecke gefahren ist. Hat er ja auch erzählt dann in dem Interview, dass man das unbedingt hörenswert ist. Und ich sage das auch deswegen, dass keiner denkt, boah, die fahren hier 1.000 oder 1.000.000 Kilometer, das schaffe ich nie. Es ist tatsächlich so, wenn man dann irgendwann mal anfängt, man gewöhnt sich daran. Man fährt halt vielleicht nicht so schnell wie irgendwie jemand, der das schon dauernd macht. Aber man kann das, man schafft es.
Warte mal.
Die volle Distanz, die ich quasi in der Route hatte, waren ungefähr 2200 Kilometer mit 45.000 Höhenmetern. Und wir sind dann kurz vorm 10. Checkpoint. Da waren wir quasi schon auf dem Rückweg von dieser großen Runde, die wir gefahren sind. Bin ich in einer Straße, die war, glaube ich, seit 10 Jahren, wurde die nicht mehr befahren. Die war voller Geröll und bin ich an einem Stein hängen geblieben und habe mir das Schaltwerk abgerissen. Und das war 40 Kilometer von der nächsten Stadt weg. Und dann, da war für einen Schluss. Und das war bei Kilometer 1508 nach über 30.000 Höhenmetern.
Für einen BMXer, der normalerweise rumsteht, einen Trick macht und dann wieder rumsteht und raucht, schon eine ordentliche Leistung, ne?
Ja, ja.
Wir haben später noch mit einem Kumpel von ihm gesprochen, mit dem Robert. Mhm. Das haben wir auch aufgenommen, der Robert von den Heartbreakers. Also Heart wie Heart und Breakers wie Brechen. Wie Bremsen. Und das ist irgendwie so eine Fixie-Gruppe. Was lachst du?
Na, weil ich da an die Meldung im Postillion denken muss. Bei euch in Köln ist einem Friseursalon nämlich die Lizenz entzogen worden, also beziehungsweise angedroht worden, weil sie wollte, der Laden hieß Schlüters Haarsalon.
Das geht ja gar nicht.
Nee, also sie haben einige
Haare gesagt. Der muss Hare Krishna heißen oder so, ne?
Ja, genau. Sie haben gesagt, es gibt in Deutschland ist es so, dass es zur Kultur gehört, dass Friseursalons witzige Namen haben. Und deswegen hat sie jetzt eine Woche Zeit, sich das zu überlegen.
Ist das ein aktueller Fall?
Aktueller Fall, ja, brandaktuell. Sie haben auch Vorschläge gebracht und es ist... Die wollen auch mit den Philatelisten da zusammenarbeiten, da mal.
Das ist ja nur fair, ne? Also ich meine, nicht jedem fallen ja so außergewöhnliche Namen auch ein, ne?
Der Haararchitekt zum Beispiel.
Ja, gibt's den?
Den gibt's, ja. Tobias Schmidt, der Haararchitekt. Mhm. Einfach mal zum Postillion gehen, weil der fiel mir dabei ein gerade.
Da könnte man eine eigene Sendung draus machen, ne?
Die gab's, glaube ich.
Sondern also.
Aber wir gehen weiter, ne?
Der Robert von den Heartbreakers, eine harte Truppe, und der sagte auch, also die fahren mit Fixies große Strecken, ne?
Ja, ja.
Also mit Fixies, ne? Das ja eigentlich okay ist, nur blöd ist halt echt den Berg runter, ne? Das ist doch ein Scheiß. Fährst über die Alpen zum Beispiel, ne, und dann runter, ohne Bremse, dann musst immer mit den Beinen dagegen drücken und so.
Dabei könnte man so schön rollen, ne?
Ja, gut, dann kann man natürlich schlittern, ne, aber dann muss man ja immer die, Geht ja auch, ne? Lehnt sich nach vorne und lässt deinen Hinterreifen pfeifen. Aber jeder weiß, ne, dass Bremsen einfach vorne besser geht. Ne?
Nee, ah, ja. Also.
Aber das ist gut. Also ich bin ja immer noch, also finde ja Fixie als Gattung immer noch okay und auch das ohne Bremsenfahren finde ich noch okay, weil das ist quasi eine Herausforderung. Ich habe auch, ich habe auch beim Kunstradfahren zugeguckt. Da war nämlich der, wie hieß er? Daniel so und so. Dort und eine Frau, die eine Show, eine Vorführung, nenne ich es mal, gemacht hat, die nicht besonders super war. Ne? Aber soll ich gleich erklären? Nee, erstmal zurück zu dem Robert. Also mit dem Robert haben wir uns unterhalten, mit dem Daniel so und so, dessen Namen ich noch rausfinden muss, habe ich nicht gesprochen. Also der hat nämlich gesagt, das Training beginnt quasi mit dem Start der Reise.
Ach so, von den Heartbreakers, genau.
Bei den Heartbreakers, ja. Also die machen nichts, die fahren halt Rad so, ne? Aber da gibt es keine Vorbereitung und dann geht die Fahrt los. Da sagen sie, okay, wir fahren jetzt, wie lange waren die unterwegs? Weiß gar nicht, 2 Wochen oder so.
Die machen das alle Jahre.
Ja, einmal im Jahr. Und tja, wenn es losgeht, wird gefahren. Und das wird jeden Tag dann besser.
Ja.
Und die hatten eine schöne Bilderwand. Also die haben nämlich eine WhatsApp-Gruppe. Und in die WhatsApp-Gruppe, geschlossene Gruppe natürlich, ich kenne mich da nicht ganz so aus, da fließen Mengen von Bildern rein und auf vielen Bildern sind Verletzungen zu sehen, Sonnenbrände und irgendwie schlafende Menschen, glaube ich, sowas in der Art. Gibt irgendwie 3 so Hauptmotive. Jedenfalls haben sie da 1000 davon ausgedruckt und an eine Wand geklebt. Da haben wir auch ein Foto, da steht er davor, ne? Hast du
ja
wahrscheinlich auch
gesehen hier. Ja, habe ich gesehen.
Genau, und dann, das war am ersten Abend, da haben wir die getroffen. Was war noch am ersten Abend?
Na, der erste Abend, der ist ja immer, weil der geht ja bis 11. Das ist ja so schön an der Fahrradschule, dass man da, dass das erst nachmittags anfängt und man dann mit seinem Drink in der Hand überall rumlaufen kann. Es ist ordentlich was los, aber jetzt auch nicht irgendwie knüppeldicke voll, sodass man schon auch noch ein bisschen plaudern kann und sich bewegen. Ja, und für mich bedeutet es erstmal schon mal alles abchecken.
Ja, ich wurde ja dann aufgehalten, ne, von den Vintage-Mountainbikern.
Ah, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Vintage.
Die Vintage?
Wir waren dabei.
Da gibt es kein Interview, aber da kommt noch mehr, weil ich mich mit dem Thema mehr beschäftigen werde in nächster Zeit. Und deswegen gibt es jetzt noch kein Interview, aber ich verspreche, da kommt noch mehr dazu. Und das lohnt sich. Die Geschichte des Mountainbikes.
Aber ist schon irgendwie...
Ja?
Achso, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber es ist schon irgendwie ulkig, wenn man... mir geht es zumindest so. Ich sehe dann da Sachen, wo ich weiß, wie das damals war und jetzt ist es Vintage.
Ja, und da
damals war es ja der heiße Scheiß sozusagen, da hat es das Wort noch nicht gegeben, aber da wurde ja viel experimentiert und die höher gelegten Kettenstreben und die ersten Federungen und die
Gabeln. Übrigens, die höher gelegten Kettenstreben, da muss ich gleich reingrätschen, die eigentlich eher weniger aus praktischen Gründen verschwunden sind, sondern weil sie den Leuten nicht gefallen haben. Weil praktisch waren die. Da ist die Kette nicht hängen geblieben.
Dafür wurden sie ja auch konstruiert.
Aber es sah einfach nicht so schön aus. Ne?
Und jetzt kommen sie wieder.
Und auf dem Stand, also das ist, das sind Leute, die treffen sich, also die sind im Forum bei MDB News, wie heißt der, oder früher, oder immer noch IBC. Mhm. Im Forum Classic Mountainbikes und darüber kennen die sich. Ist kein Verein, die haben keine Statuten, sonst irgendwas. Die sind einfach da drin und sammeln alle Fahrräder und die treffen sich dann seit der ersten Berliner Fahrradschau, also seit 8 Jahren, sind die dort. Und gut, ich war jetzt das dritte Mal dort und ich habe die noch nie gesehen.
Ah, doch, ich schon. Die sind auch immer an der gleichen Stelle.
Ja, richtig, ja. Beziehungsweise ich glaube, einmal habe ich sie gesehen, aber ich bin einfach vorbeigelaufen, weil ich irgendwie dachte, oh, ich muss mir jetzt andere Sachen angucken und vielleicht später und so.
Aber das sind. Nee, ich spickel da schon immer hin. Da ist zum Beispiel auch so ein olles Mongoose mit Spinner-G-Felgen. An die erinnert sich vielleicht der eine oder andere mal. Die waren eine Zeit lang, hatte jeder Spinner-G-Felgen.
Oder wollte jeder welche haben.
Oder wollte jeder welche haben. Und dann ist auch ein Fat Chance Rad, die es ja jetzt wieder gibt. Und ja, Brodies und Moods und.
Und eine Perle, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist ein Rad. Wenn man das sieht, also mir ging es so, und ich habe mich dann so rückblickend wieder, weil. Wir können das ja sagen, also wir zwei, oder ich weiß gar nicht, bist du Mountainbike gefahren eigentlich früher?
Ja.
Oder hattest du eins?
Ja. Also du hattest dein erstes, dein Specialized Stunt Jumper, ich hatte da keins zu dem Zeitpunkt.
Genau, da hattest du keins und das war, ich glaube, 1989 oder so. Und ein bisschen später muss das Grove Innovations rausgekommen sein. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja. Also die ersten Mountainbikes in Deutschland, die haben wir ja auch gesehen, diese ersten Centurions und so, als das so langsam aufkam bei uns. Das ist ja, neben dem Centurion hatte ja hatte er BMX-Räder gebaut und bei den BMX-Veranstaltungen, da waren dann die Product Manager und haben auch mal die ersten Mountainbikes mitgebracht.
Hast du was zu essen?
Ja, ich habe so eine olle Waffel, die noch hier rumlag, die muss weg. Und so kam das dann so langsam. Wann war denn das? 85, 86, irgendwie sowas.
Also genauso wie Centurion und Mountainbike, dessen Name mir jetzt entfallen ist.
Also Kathmandu oder so.
Nee, das war später. Das war 1982. Aber jetzt zurück zu dem Highlight des Standes. Und das dieses Highlight, das sieht aus wie ein Baumarktrad.
Ja.
Das ist schwarz, hat einen schwarzen Rahmen und auf dem ist so eine Splatter-Lackierung drauf. So
wüst.
So drauf geplatschte Farbspritzer sind da drauf. Und eine wilde Mischung an Grafiken und Schriften. Das ist von Grove Innovations Modell Hardcore. Da stand ich mit dem Philipp davor. Philipp ist, ich glaube, Weinhändler in Berlin. Und das war seins. Und er hat noch mehr davon, weil er sammelt die. Und die sind gesucht. Auch der Vorbau zum Beispiel. Das ist so ein zusammengeschweißt, so eine Einheit aus Vorbau und Lenker. Und die werden bei eBay für mehrere hundert Euro gehandelt zum Beispiel. Und dann hat er gemeint, Du wirst an keinem Rad bessere Schweißnähte finden wie an diesem. Und ach so, das ist ein Stahlrahmen, hat aber relativ dicke Rohre, ne? Also so mit großem Durchmesser. Sieht aus wie ein billiges Alurad eigentlich, so, so wie es heute rumsteht. Weil die Baumarkt-Räder, die haben sich ja quasi, die haben sich halt so natürlich höherpreisige Modelle als als Vorbild genommen und dann haben sie halt ausgerechnet diese Splatter-Lackierung, die eine Zeit lang halt auch bei denen in war, haben sie dann genommen und sich zu eigen gemacht und sind dabei geblieben anscheinend. Auch die Gabel wunderbar verarbeitet, also wirklich, wenn man darüber hinweg sieht, und der hat mir auch so die Hintergrundgeschichte erzählt, dieser Typ, der Grove, der hat vorher die Hutch-Fahrräder, BMX-Räder gebaut.
Ah.
Also Hutch heißt das auf Französisch. Und was machst du?
Bitte ich?
Ja.
Was ich mache?
Nichts weiter, ich habe nur gerade Besuch bekommen.
Ah, wer ist da?
Hm? Ah, jemand, der Hunger hat. Okay, aber stört nicht weiter.
Da muss ich an dieses BBC-Video denken.
Das habe ich nicht angeguckt. Mit dem Baby?
Ja, mit den Babys.
Mit den Babys.
Da musst du mal angucken, das ist lustig. Das gibt es auch mittlerweile mit Darth Vader.
Wie kommt dann Darth Vader von hinten, oder?
Nee, da kommt R2-D2 rein.
Ach so.
Und dieser kleine, dieser rollende Ball, ich weiß nicht, wie der heißt.
BB-8.
Ja. Und Prinzessin Leia holt sie raus.
Süß.
Okay, also dann habe ich mich noch mit dem Norman unterhalten.
Genau, du warst ja bei dem Philipp, der eine ganze Menge von diesen sonderbaren Grove Innovations hat,
genau.
Die natürlich schon cool sind, aber aus heutiger Sicht natürlich schon irgendwie, ja, das sind halt Sachen, die angefangen haben und wo du sagst, ja, Oversize halt, klar, die sind so.
Naja. Ja, dann war noch ein Yeti dabei zum Beispiel in der hervorragenden Kombination aus Schwarz mit violett anodisierten Anbauteilen. 3D Violet hieß das, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Von, wie hieß der Hersteller? Ich kann jetzt hier nicht reinzoomen. Wie hießen denn die Bremsen? Grafton. Auch die,
genau.
Bei eBay mal suchen, werden hochgehandelt.
Na, man kann auch mal nach Hutch-Teilen bei eBay suchen. Für die BMXer, die werden auch ultra hochgehandelt.
Ja. Ja, so ist es. Und wenn man natürlich sagt, ah, wie Vintage, die Dinger sind doch noch gar nicht alt, das sind immerhin, wenn man jetzt so ein Yeti nimmt zum Beispiel, oder diesen Grove 1991,
25
das sind Jahre. 25 Jahre. Ich weiß nicht, wann man bei einem Auto als Oldtimer eintragen kann, aber das ist lang her. Klar, bei Rennrädern fängt Vintage ein bisschen früher an, ne? Weil die gibt es halt schon länger. Aber die Geschichte des Mountainbikes ist ja erst erst Mitte der 70er oder Ende der 70er angefangen.
Das Witzige war, da waren Kestrel, ich weiß nicht, wer Kestrel kennt, das waren die ersten Carbonrahmen. Carbon, ich weiß gar nicht, ob sie mit Rennrädern oder mit Mountainbikes angefangen haben. Mountainbike, Carbonrahmen mit Stahlgäbelchen dann vorne drin und mit einer Pumpenspitze anlaminiert. Also Pumpenspitze, so richtig alte Schule vom Lenkrad, vom Rennrad, wo man eben ja eine Pumpe reinklemmt. Und
jawohl.
Ja, gibt es solche Pumpen überhaupt noch? Keine Ahnung.
Die mit den Löchern vorne und hinten.
Ja, ja.
Und die müssen ja die richtige Länge auch noch haben, ne?
Ja, die können so ein bisschen variieren, kann man die. Mhm. Aber nicht so wirklich viel. Ne? Da müsste auch ein Bild dabei sein bei den Bildern, die wir da hochgestellt haben.
Ja.
Und als nächstes sind wir dann, glaube ich, auch zu Canyon gegangen, kann das sein?
Genau.
Mit unseren Drinks, die wunderschöne Kinderräder vorgestellt haben.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber das sind echt, das sind tolle Räder. Also Canyon, die ganz USA hat ja Angst vor Canyon. Wenn die kommen und die kommen, ne, dann uiuiui. Ui, ui. Und jetzt kommen sie auch noch mit Kinderrädern. Habe ich kürzlich in dem, in den The Spokesman Podcast, da haben sie über Canyon gesprochen.
Echt? Und die haben echt Angst vor Canyon?
Ja, die Kunden warten drauf, also die Verbraucher können es kaum erwarten, bis sie endlich Canyon-Räder kaufen können und die Händler haben Angst. Weil sie wissen, dass das Räder mit guter Qualität, schickem Design und günstigem Preis sind. Und da können sie manchmal nicht mithalten. Naja, und die Kinderräder, die sind super gemacht, ne? Also gibt es in drei Größen, oder?
Ich weiß es gar nicht genau, welche Größen. Auf jeden Fall gibt es keines mit, also sie haben alle hydraulische Scheibenbremsen, auch das allerkleinste, das ist eine SRAM Automatics Zweigangnabe hat und einfach wirklich ein, für, was weiß ich, Fünfjährige ist oder sowas, ja. die haben alle Scheibenbremsen und so eine Lenkervorbaueinheit. Weil was soll die Verstellerei bei solchen Kindern? Also Lenkervorbaueinheit, geschweißt mit so einem Gummischutz oben drüber, der sehr hübsch ist. Also so ein Formteil drüber, damit man sich die Knie nicht anhaut. Mhm. Die sind wirklich schön. Steckachsen, lauter solche Sachen, ne, bei Kinderrädern. Naja, Kurbeln in der richtigen Länge, kleine Pedale, alles richtig gemacht. Da kann man ein bisschen gleich zu Klatsch und Tratsch gehen, nämlich, beziehungsweise es ist ja kein Klatsch und Tratsch, aber der Chefdesigner von Canyon hat sich ja nach 18 Jahren verabschiedet. Hast du es gelesen?
Ja, habe ich gelesen, ja.
Der geht ja jetzt zu ADP. Und ja, ich meine, gut, 18 Jahre.
ADP, muss man dazu sagen, ist quasi die Firma hinter der Marke Rotwild, oder?
Ja, genau, Entschuldigung, habe ich hinter Rotwild, ADP macht eben Rotwild und auch Entwicklungen für andere Hersteller und ja, was machen die noch?
Ich weiß nicht. So.
Ja, also wie gesagt, die machen Entwicklungsdienstleistungen und die Marke Rotwild. Und bei denen fängt er jetzt an. 18 Jahre sind eine lange Zeit, aber, also hört sich lang an, aber er hat viel bewirkt dort bei Canyon. Also die haben sich beeindruckend entwickelt. Mhm. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Und der macht doch, macht in Garmisch quasi so ein Labor auf, oder? Oder wie nennen sie das? Irgendwas mit Lab, glaube ich, so ein Workshop, wo er hauptsächlich E-Bikes macht, glaube ich. Also probieren, machen irgendwie so ein Design-Works-Laden macht er. Also so wie ich es gelesen habe in Garmisch, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Also das heißt, weiß gar nicht, wo er bisher gearbeitet hat. Hat er von Koblenz aus gearbeitet?
Ich gehe davon aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er ist wohl in Freiburg geboren. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich meine, Früher war das noch nicht so, dass man irgendwo gelebt hat und für eine andere Firma wo gearbeitet hat, vor 18 Jahren. Da gab es ja kaum, ja, aber vor 18 Jahren, da gab es ja kaum Internet. Oder irgendwie Daten verschicken oder sonst wie.
Disketten,
ja, ist doch so.
Briefumschlag.
Ja.
Oh, da gab es bestimmt, da gab es schon CDs. Junge, Junge.
Na gut, okay, aber trotzdem.
Okay, Kanne und Kinderräder haben abgeschlossen. Pass auf, wir machen gleich mal weiter mit unserer Liste, damit wir da fertig werden. Ne?
Also, genau.
Also die ganzen Interviews, die kommen noch in einer Extra-Sendung danach. Ne?
Mhm.
Da ist dann, machen wir mit den Fahrrädern weiter. Du hast mit dem Leo gesprochen, ne?
Genau, Andreas Leo Schlüter von Derby Cycles, beziehungsweise von Kalkhoff, der hat mir
exklusiv
die neue Strategie von Kalkhoff erklärt, beziehungsweise die neuen Räder und die Tatsache erklärt, wie es geht, wie man eine Marke wie Kalkhoff, die mir zwar bekannt war, also sie machen das schon seit 2 Jahren, dass sie die Marke wieder umbauen, oder beziehungsweise dass sie die Marke umbauen. Mir war Kalkhoff bekannt, aber Kalkhoff eher als sehr biedere Marke, die ich für ehrlich gesagt mit dem Arsch nicht angucken würde, so wie ihr altes Portfolio war und die man eher, also jetzt so vor 20 Jahren so an Tankstellen und so Dorfhändlern, dass die da irgendwo war, jetzt nichts gegen Tankstellen und nichts gegen Dorfhändler, aber also eine sehr, sehr biedere, brave Allerweltsmarke, sagen wir es mal so. Leidlich robust, aber das war es auch schon. Und die Dinger, die sehen echt gut aus, was die jetzt machen. Die machen wirklich schöne Räder.
Wie heißen diese neuen, die neue Serie?
Durban, diese kleinen Kompakträder, die sau billig sind und alles Notwendige für die Stadt dran haben.
Mhm.
Ja, Durban heißen die. Es gibt so ein ähnliches Rad
aber,
schon seit
aber, also Zeit. Durban sind nicht nur die kleinen, auch normal mit größeren Rädern gibt es unter dem Namen Durban.
Echt? Weiß ich gar nicht. Mhm. Ah ja, okay, hast du genauer geguckt, weil ich bin ein bisschen bei den Trekkingrädern hängen geblieben. Da haben sie nämlich ein sehr schönes auch gehabt mit Endeavor, hieß dieses Rad, mit der neuen Pinion-Schaltung, der C-Linie, die deutlich günstiger ist als die klassische Pinion. Vernünftig ausgestattet und das ganze Ding irgendwie für 2.500 €. Also ein schönes Rad.
Hier zum Durban zum Beispiel. Ne?
Jetzt eine Modellreihe Durban jetzt präsentiert, die verschiedene Themen verquickt, zum einen Gewicht. Das heißt, wir haben hier E-Bikes unter 20 Kilo. Das ist ja der Eintritt sozusagen in die Stadt. Und auf der anderen Seite auch noch preislich sehr attraktiv, ab 1.599 €. Und auch noch sehr praktisch, ob das jetzt lange Schutzbleche sind, ob das ein Frontgepäckträger ist, in dem ja auch eine Eurobox, also eine typische Box, wie sie im Baumarkt erhältlich ist, dann auch adaptiert werden kann. Also wir versuchen da immer stärker uns auf Zielgruppen und auf die Bedürfnisse von Zielgruppen einzuschießen. Und das können wir sehr eigenständig. Also
ja, wie du gesagt hast, kleine Räder auch praktisch, also sowas, was man bisher dann oft so bei kleinen Spezialanbietern gesehen hat, ne? Wo man sich durchaus dachte, hey, warum machen das die Großen nicht eigentlich sowas Praktisches, ne?
Mhm.
Und bei den E-Bikes ist es auch so, dass sie Gewicht sparen und Kosten sparen, indem sie kleinere Akkus verbauen. Du.
Ach, bei den Durban jetzt, genau.
Ja, bei den Durban, ja. So.
Wobei ich zugegebenermaßen diesen Akku nicht so hundertprozentig schön finde, aber die Idee ist nicht schlecht. Also der hat, glaube ich, so 250 Wattstunden oder irgendwo so knapp 200 Wattstunden. Die Kosten bei einem E-Bike bzw. bei einem Akku liegen ja in den Zellen hauptsächlich begründet. Und weniger Zellen, weniger Preis. Das Rad kostet, glaube ich, 15 oder 1600 Euro komplett mit alles.
Das kleine, 20 Zoll.
Ja,
ich glaube, ich denke 1600 Euro, ja.
Ja, und damit kommt man überall hin erstmal. Abends halt wieder laden.
Die bauen ja schon länger E-Bikes, ne? Und die können ich gehe mal davon aus, dass sie auch sehen können aus den Wartungsprotokollen, wie eigentlich die Kunden ihre Akkus leernuckeln.
Ja, wobei das eben Unterschiede sind. Also
aber wenn wir mal so eine Pareto-Rechnung aufmachen, ne? 80-20, dann fallen, könnte ich mir vorstellen, schon ziemlich viel Leute in den Bereich, ja, mir reicht das aus, ne?
Ja, also klar, das ist ein bisschen so wie bei Autos auch. Die meisten fahren unter 10 Kilometer am Tag.
Und ansonsten wiegt ja dieses Ding weniger als 20 Kilo. Man kann es auch ohne Motor fahren. Und das Ding, das ist das Schöne, das gibt's auch ohne Motor. Und dann kostet es gleich ein Tausi weniger, nämlich 600 Euro.
Nee, das kostet nicht ein Tausi weniger. Das kostet es echt nur 600 Euro?
Ja.
Ach so, aber das ist ein schönes Rad.
Okay, das vielleicht 700 sein. Also sagen wir mal höchstens 700, aber ich glaube, ich habe 600 gelesen. Irgendwo gibt es ein Bild, glaube ich, auch mit dem Preisschild.
Ja.
Und damit, das ist ein echtes super Angebot für ein Alltagsrad für die Stadt. Und das haben sie ganz clever gemacht, nämlich dadurch, dass sie einen Nabenmotor in ihren Rädern verbauen. Können sie den einfach durch eine Nabe austauschen, durch eine, weiß nicht wie viel, irgendeine Gangnabe.
Und ja, den
Akku lassen.
Die haben ja Kettenschaltung bei dem Ding.
Bitte?
Die haben ja Kettenschaltung bei dem Rad.
Ah, okay. Also Kettenschaltung
rein. Billiger.
Und den Akku weg. Das Ding sieht immer noch gut aus. Und wiegt auch noch ein paar Kilo weniger, ne?
Ja.
Also, das ist eine gute Idee und ist einfach herzustellen. Und wenn man im Laden steht, kann man sich auch glatt überlegen, brauche ich einen Motor? Geht's auch ohne? Man kann die zwei auch fahren. Und egal was, Kalkoff verkauft ein Rad. Gut, beim E-Bike verdienen sie mehr. Aber naja.
Aber die haben ja auch dann
von den anderen mehr. Bitte?
Die haben ja auch so große E-Bikes, als sie anfingen umzubauen, ihre Firma. Da haben sie ja, also den Namen Kalkoff, die haben ja eine neue Wortmarke. Also das Ganze sieht ja ganz anders aus jetzt als früher. Und da haben sie dann ein neues E-Bike vorgestellt, das Integrale, das sehr viel Reichweite hat. Also es hat, glaube ich, 600 Wattstunden Akku, einen riesigen Akku im Unterrohr, und in dem Unterrohr ist alles integriert. Ein sehr schönes Rad, kostet natürlich eine Menge Geld. Ich glaube, da kann man, wenn man möchte, je nach Ausstattung, auch so um die 5.000 ausgeben für einen Kalkoff. Aber sie haben eben ihr Programm wirklich sinnvoll erweitert, finde ich. Also, wie du sagst, bei 600 oder 700 Euro fängt es an und geht bis 5.000.
Ja, und da steht halt dann tatsächlich.
Aber keine Mountainbikes.
Bitte?
Keine Mountainbikes, es ist wirklich nur Trekking und Urban Bikes. Keine Mountainbikes, keine Rennräder, weil Kalkofer zu Derby Cycles gehört und die Rennräder und Mountainbikes und solche Sachen, die überlassen sie den anderen Marken, wie zum Beispiel Focus dann.
Mit denen sie sich zwar. Okay. Gibt es von Gazelle Rennräder?
Ich habe keine Ahnung.
Nee. Gab es vielleicht
früher mal. Ne? Früher gab es sicher, aber ob es es heute noch gibt.
Ja. Aber da ist ja auch so. Gazelle gehört übrigens zum gleichen Konzern, also zum.
Mhm. Hm? Ja, ja, zu Pon, ne?
Zu Pon, ja. Und da ist auch so, die haben, also ich glaube bei Kalkhoff, das Segment nennt sich Komfort, kann das sein?
Ja.
Machen die Reiseräder auch?
Ich glaube, ja. Also so eingeschränkt vielleicht. Aber lass uns mal weitermachen, weil nämlich es gab ja noch andere Sachen. Also die Canyon-Kinderräder unbedingt angucken. Und mal gucken, von Canyon werden ja auch irgendwann mal sicherlich E-Bikes kommen, aber die werden sie vielleicht dann auf der Eurobike präsentieren.
Nee, ich glaube, die gehen nicht mehr zur Eurobike.
Gehen die nicht mehr? Na, vielleicht irgendwo. Stimmt. Wobei, Derby Cycle geht auch wieder zur Eurobike. Kalkhoff wird dort sein.
Ah.
Mit einem kleinen Stand. Also die gehen wieder hin. Die hatten erst gesagt nicht, aber sie gehen wieder hin, weil das war auch was der Leo gesagt hat, dass eben sich die Welt der Messen ein bisschen ändert und auch Kalkhoff zum Beispiel oder speziell Kalkhoff zu den Kunden geht. Hm. Unabhängig davon haben sie ihre eigenen Händlermessen, haben ja viele Hersteller mittlerweile, aber sie haben auch dann die große Messe, die klassische Einkaufsmesse, so Eurobike, da gehen sie trotzdem noch hin, allerdings in kleinerem Rahmen, einfach um mit Händlern zu sprechen. Und bei solchen Messen wie der Berliner Fahrradschau, die ja eine Verbrauchermesse ist, oder Velo Berlin, da werden sie auch sein, da ist es einfach so, dass da der Kunde da ist und dass sie mit dem sprechen und dass ihnen das auch hilft und dass sie da auch direkte Rückmeldungen bekommen.
In am Kalkhoff-Stand waren auch Leute von einem Berliner Händler.
Also, ja.
Die haben quasi mit einem Händler dort zusammengearbeitet. Wenn jetzt jemand, man konnte ja dort nicht direkt einkaufen, aber wenn jetzt jemand aus Berlin da hinkam und sagt, oh, boah, das interessiert mich, wo kriege ich das dann? Oder wo kann ich es nochmal ausprobieren danach? Oder gibt es das auch in einer anderen Größe, was jetzt nicht dabei hatten? Es gab ja so einen Testbereich auch und man konnte auch wohl Fahrräder leihen und damit auf der Straße rumfahren. Bin ich aber nicht dazu gekommen. Und da haben sie dann mit einem Händler zusammengearbeitet.
Ja.
Okay. Was haben wir noch gesehen? Mach mal du. Ich hake noch mal kurz die Interviews ab. Dann hast du noch mit Christian von Cyclic gesprochen.
Ja, genau. Cyclic, das ist so eine, oder Cyclique. Vielleicht, also, ich habe mir die App schon mal runtergeladen. Das ist eine Radfahr-Community. You'll never ride alone.
Oh, und ist auch ein gedruckten Prospekt.
Ja, habe ich. Das ist irgendwie Cycling with Benefit oder so. Also, da geht, das ist jetzt nicht so wie Strava oder sowas. Das ist einfach, wenn man ein paar Leute kennenlernen will, um mit dem Fahrrad zu fahren. Also auch mit dem Stadtrad zum Beispiel. BMX gibt es noch keins, aber man kann da sein Profil einstellen. Aha. Also Stadtrad, E-Bike, Rennrad, Mountainbike. Und dann sieht man Leute so ein bisschen wie bei Tinder oder so.
Und kann man dann links und rechts wischen dann?
Ja. Und dann gibt es auch Touren.
Aha.
Und ich habe mich noch nicht ganz genau darin reingearbeitet, aber im Prinzip finde ich die Idee nicht schlecht, dass man ja ohne großen Druck, also auch sein Potenzial selber reinschreibt und einfach mal ja, auf gut Glück sich da jemand sucht, um mit dem zu fahren, mal eine Runde. Cyclic. Das,
ich glaube, Familie, ihr habt da auch Familie, über Familientouren gesprochen.
Ja, ja, da gibt's auch Familien, also wo man dann, du kennst es ja vielleicht, man will was machen, hat sich die ganze Woche um nichts gekümmert und dann ist Wochenende.
Was jetzt so, machen? Dann kannst du gleich gucken, oh, und die machen eine Tour, da hänge ich mich doch dran.
Zum Beispiel, ja. Genau, da steht es ja. Cycling with Benefits. Du kannst einfach an bestehenden Touren in deiner Umgebung teilnehmen oder ganz schnell eine eigene Tour erstellen. Egal, ob du dich sportlich verbessern willst, entspannt den Kopf freikriegen oder die Natur genießen möchtest in der Gruppe, erreichst du deine Ziele einfacher. Ja, die Jungs machen das nebenbei und auch irgendwie auf eigene Kappe, aber es sieht nicht schlecht aus.
Nicht schlecht.
Bei Android und bei auf Android und auf iPhone-Geräten runterladbar.
Okay, sozusagen. Ich glaube, ich habe es mir auch schon geladen.
Jetzt mal gucken, genau. Also das war das Interview. Gab es noch ein Interview?
Ja, ich bin Tretroller gefahren. Hab mit der Lucia von Jedu gesprochen. Wo ist sie denn?
Ach so, soll die mal kurz plaudern?
Ja. Your name? My name is Lucia and I'm working for a company that is producing scooters and balance bikes. And we are here to present our top collection, which is all aluminium frame scooters for adults. They are very light, very fast and very nice design.
Jawohl. Die kommen aus Tschechien. Jedu heißen die. Das ist irgendwie so ein so tschechisch umschrieben für hier komme ich, sowas in der Art. Sie erklärt es auch im Video. Gibt kein Video, im Audio. Und Tschechien, das ist ein Rollernest. Also ich komme aus Prag. Und ich habe gefragt, wie ist das, wenn ich nach Prag komme, fahren mir da Leute auf Rollern um die Ohren? Und dann hat sie gemeint, ja, das kann passieren, weil es da ziemlich viel gibt. Überhaupt gibt es im Osten so mehr Tretroller und die haben ja eine ganze Range. Ne? Was sie nicht haben, sind so kleine, so Stuntroller oder so diese kleinen, mit den Skate-Rollen.
Ja, ja, ja.
Sie haben nur welche mit Luftreifen. Aber auch die, die haben sie auch in Kindergrößen und die sind auch sehr beliebt. Also, und dann haben sie Rennroller, ne? Da habe ich sie gefragt, irgendwann habe ich mal gesehen, dass ein Team mit Rollern die Tour de France-Strecke nachgefahren ist. Und dann hat sie gemeint, ja, die haben sie unterstützt.
Oh.
Und da gibt es Rennen und dann machen sie für alles Mögliche. Also das Schlittenhunde natürlich, ne, ist ja beliebt. Und das ist echt lustig. Also Roller halten sich und sind kommen in immer neuen Farben. Und die, was sie dort hatten, waren welche, die haben sich eigentlich hauptsächlich durch die Größe des Vorderrads unterschieden und durch die Breite der Reifen. Also gab es ganz, ganz schmale, wo man echt schnell mitfahren konnte. Und was sie auch hatten, waren die hatten eine ganz gute, einen ganz guten Ständer an den Rollern dran. Also weil Roller ist ja immer das Problem, da gibt es kein, wie heißt es, Oberrohr.
Ja.
So so dass man die schlecht anlehnen kann. Die fallen immer um und Parkstützen sind irgendwie auch schlecht unterzubringen, weil die haben ja nicht so ein Tretlager wie ein Fahrrad. Und dann haben sie so eine ganz einfach, aber intelligent gebaute so am Hauptrohr angebracht. Mhm. Wirklich, wirklich ganz, ganz nett. Natürlich bin ich damit rumgefahren und so. Also Rollern ist schon nicht schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wo du da unterwegs warst. Aber jedenfalls war das die Lucia mit den Rollern. Mit wem haben wir noch gesprochen? Du warst bei Valpine und hast dich mit dem Nick unterhalten.
Ja, genau. Valpine macht macht Klamotten. Fahrradklamotten, beziehungsweise eigentlich keine Fahrradklamotten, sondern Klamotten, schöne Sachen, die man zum Fahrradfahren anziehen kann und aus Materialien, die taugen. Also zum Beispiel ein Blazer auch, der aus einem robusten Material ist, sodass dass der auch nicht gleich ruiniert ist, wenn man irgendwie mal durch die Nässe fährt oder Dreck drauf spritzt. Und Hosen, und du hattest die Harrington-Jacke, glaube ich, an, oder?
Ja.
Also so eine klassische, ja, eine Harrington, also was ja so eine Art Blouson ist, aber ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen enger als so Harringtons, kein Bündchen unten und auch kein Karo-Innenfutter. Und eine tolle Jacke. Also die Arme lang genug, am Rücken ein kleines bisschen länger, glaube ich. Mhm. Sinnvolle Taschen drin, aber kein Arme, Schnickschnack.
Also die Arme, ja, wobei da bin ich mir ganz, naja, da, am Rücken ist eine Tasche zum Beispiel. Naja, oh, da frage ich mich tatsächlich, braucht man die? Muss die sein? Mhm. Aber die Belüftung könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Was mir auch, was ich interessant und gut fand, war, die Arme sind schräg angeschnitten vorne. Also die Enden, die Bündchen, da sind ja keine Bündchen dran, wie an der klassischen Harrington, keine so,
ja,
ich sag mal, doofen so Stoffbündchen.
So Stoffbündchen,
genau. Sondern stattdessen ist der Stoff vorne so schräg angeschnitten, sodass er auf der Oberseite quasi auf der Hand länger ist als auf der Unterseite. Das fällt kaum auf, aber man, naja, ich habe, da ist ein Bild dabei, da sieht man schon, wenn man hinguckt. Aber das sieht irgendwie jetzt nicht irgendwie krumm aus oder so, sondern es gehört so, das passt ja zur Jacke. Die sieht überhaupt sehr dezent aus. Also die kann man anziehen, ohne dass auffällt, dass das eine Fahrradjacke ist. Überhaupt, das hat der Nick auch in dem Interview erzählt, kommt ihm entgegen und ist er überhaupt, kann man feststellen, dass er quasi Funktionskleidung immer mehr in den Alltag kommt, dass Leute einfach Funktionskleidung anziehen, weil sie praktisch ist.
Ja.
Und weil halt sportliche Sachen auch in Mode sind. Und die Harrington, hat er, glaube ich, im Interview auch gesagt, ist quasi ihr Bestseller. Also die verkaufen sie am meisten.
Das glaube ich gerne, ja. Weil die einfach auch einiges kann. Also und
ja, die passt so viel und die lässt sich, kann man vom Frühjahr bis zum Herbst anziehen oder auch im Winter, wenn man noch einen Pullover drunter zieht oder so. Ah, die ist schon okay. Bei dem Blazer, den habe ich ja auch mal angezogen, da war ich mir nicht so sicher. Da braucht man eine andere Figur, glaube ich. Der war nur so mittel. Der Nick hatte eine schöne Jacke an auch. Und zwar ist das, ich weiß nicht, wie die heißt, die ist auch aus Baumwolle, glaube ich. So einfach wie ein Hemd, wie ein dickeres Hemd.
Ah.
Die fand ich auch ganz gut. So eine blaue Jacke mit einem Kragen und geknöpft. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie zu einem Rennen anzieht, sondern es ist einfach eine praktische Jacke, die schlicht und ja, unauffällig schick geschnitten ist. Feine Sachen. Ja. Nicht billig, aber die Qualität macht's aus und
das hat er ja auch gesagt in dem Interview, dass für ihn die Qualität zählt und da auch nicht unbedingt, wo es hergestellt wird, ob das jetzt zwingend in England hergestellt wird, wo er auch Sachen herstellen lässt, aber er lässt es dort machen, wo es von den Leuten, die es am besten können. Und wenn das zum Beispiel in China ist, dann, weil die das einfach für am besten können, dann wird es in China gemacht. Mhm. Die Leute verdienen dort auch ordentliches Geld. Und darum geht es ja, dass sie, also was quasi faire Löhne oder sowas angeht.
Genau.
Die Top-Qualität herstellen, die kriegen auch faire Löhne. Sonst können die das nicht.
Ja, das hat er, glaube ich, auch erwähnt. Also wie gesagt, kann man auch nachhören. Die Hersteller, mit denen sie zusammenarbeiten, beziehungsweise bei denen sie sich bewerben müssen, um überhaupt mit denen zusammenarbeiten zu dürfen, die, egal ob sie wo sie sind, die werden immer die werden überprüft, zertifiziert. Ja. Ja. Die müssen Normen erfüllen. Da kommen Prüfer hin und gucken, ob das alles passt. Und die sind ja noch, also im Vergleich zu manch anderen Modelabels oder zu Modelabels sind die ja noch günstig, die Sachen. Ne? Also oder auch wenn ich irgendwie bei Globetrotter in den Katalog gucke und schaue mir so Outdoor-Jacken an, ne? Da musst du auch 1.000 Euro hinlegen manchmal. Ne?
Ja, das sind dann 250 Pfund noch günstiger.
Ja. Okay, also die sind, wir haben ja einen Link zu den Bildern, ne? die wir in ein Album geworfen haben. Kann sich jeder angucken, da sieht man mich, wie ich die Harrington-Jacke modelle. Und du hast so eine blaue an, oder?
Ich bin nicht sicher, vielleicht hast du sogar beide an, aber egal.
Oder ich habe beide an. Okay, dann 1:30. Machen wir mal weiter, was haben wir denn noch gesehen? Bist du wieder dran.
Also, wo ich glaube ich war bei, ich weiß gar nicht, ob wir es in der Liste hier haben, bei so einem kleinen Lastenrad aus Berlin, so ein Dreirad.
Das Splox oder so?
Ja, genau. Ich bin jetzt gerade am Gucken.
Ja, das war mit so einer, Neigetechnik?
Ja, vielleicht Neigetechnik, ja. Genau. Ich muss mal gucken, weil ich habe...
ich habe hier schon ein Bild vor mir. Da guck's ich gerade an, ja.
Aber...
www.sblocks.de wahrscheinlich. Splox Bikes habe ich gesucht anscheinend. Splox.de, jawohl.
Mein Dings hier hängt gerade. Genau, dich sieht man ja. Also das ist eine Berliner Firma, die ein Dreirad bauen, also ein Lastenrad, aber kein Lastenrad, das eine Palette transportieren muss. Okay. Und sondern eines, das einfach ja für Kleinigkeiten, also so für jeden Tag. Da kriegt man ein Kind rein, aber keine fünf. Ach genau, das Autoersatzteil nennt sich der Flyer. Aha. Da steht vorne Autoersatzteil drauf. Made in Germany's Blocks. Und das ist ein Kompakt-Cargo mit Neigungstechnik und mitlenkender Gepäckbox.
Richtig. Bitte?
Und mitlenkender Gepäckbox. Hat 120 Liter Gepäckvolumen, 40 Kilo Zuladung und ein Alurahmen, der Made in Germany ist. Auf E-Kurier nachrüstbar. Die Nachrüstung ist, glaube ich, mit einem Pendix-Motor.
Nee.
Wenn ich mich nicht täusche. Oder hat, ach nee, Quatsch, die hatten ja einen Brose-Motor drin.
Richtig.
Und da in dem Gehäuse dann so ein Einsatz drin, dass man ein normales Tretlager reinmachen kann. So ein Holzteil war da drin.
Ja, das Holz war eine Blende. Also, und zwar habe ich da mal nachgeguckt, das ist von diesem Berliner Lastenradhersteller, die nennen sich irgendwie
Paddle Power?
Paddle
Power ist ja so ein klassischer Lastenradhersteller, ja.
Ja, es ist, ich glaube, es ist Paddle Power. Und die haben nämlich einen Adapter, den man in Brose Motorgehäuse einbaut. Also wenn ein Rahmen für ein Brose Mittelmotor vorbereitet ist, dann haben die einen Adapter dazu, mit dem du ein normales Tretlager, da drin montieren kannst.
Ah ja, coole Idee.
Sprich, der Rahmenbauer macht einen Rahmen und baut einfach da ein normales Tretlager rein und macht eine Blende davor. Die kann aus, Schicht, so Pressspan.
So schichtverleimtes Holz,
so schichtverleimtes Siebdruckplatten sein oder an einem anderen haben sie, glaube ich, da ist der Motor drin. Man kann auch eine Alublende sein, was auch immer. Man kann es auch offen lassen und dann fährt das Ding einfach ohne Motor. Und wenn man kann es theoretisch umrüsten, aber eigentlich ist es so, dass man es halt irgendwie kauft. Nur der Rahmen ist eben der gleiche. Das spart dem Hersteller Geld und Lagerhaltung, weil er einfach einen Rahmen für beides verwenden kann. Gar keine dumme Idee eigentlich, ne?
Nö.
Bist du mal auf dem Ding gefahren?
Nein, es ging nicht. Es waren ihre ersten Prototypen und die machen Termine aus, aber auf der Messe ging es nicht. Mhm. Also das kommt noch.
Womit man hätte fahren können, das ist das Muli. Das hat mir ja auch sehr gut gefallen. Also hat mir eigentlich noch besser gefallen, muss ich sagen. Und der... Wobei ich stehe auf Dreiräder, also eigentlich müsste mir das ja noch besser gefallen. Aber das Muli, das ist das ist die Sorte Fahrer, die eigentlich dem Faltrad den Rang als populäres Nischenrad ablaufen kann. Und jetzt schon überholt hat. Also der, wie heißt der, Philipp von Boxbike in Berlin.
Kann sein, ja, dass der Philipp heißt, ja, denk schon.
Der hat gemeint, Mann, das Cargo-Bike ist das neue Faltrad, ne? Also das ist jeder, der, also das ist quasi die größte, also momentan, dass die Radgattung, die am meisten Zuwachs hat. Und auch zu Recht, weil wenn Leute ein praktisches Fahrrad suchen, mit dem sie in der Stadt irgendwie alles machen können, dann bietet sich ja eigentlich ein Lastenrad an, ne?
Ja.
Und das Muli, da muss ich jetzt mal, sind die oben oder unten die Bilder, Thomas?
Warte mal, ich. Von dem Muli.
Wir haben leider nicht besonders viel oder schöne Bilder davon, glaube ich.
Die sollen da einfach mal auf die Webseite gehen von Muli.
Also Muli. Übrigens erfolgreich crowdgefundet, also muli-cycles.de. Ich glaube, wenn die Produktion startet jetzt gerade im Moment.
Ja.
Ich habe mich mit einem unterhalten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Der meinte, Material liegt bereit. Sobald die Crowdfunding-Aktion abgeschlossen ist und sie die Mindestsumme erreicht haben, kann es losgehen. Und das Funding-Ziel haben sie erreicht, also sogar überschritten. Und die ersten 51 Unterstützer haben sie. Das heißt, 51 haben sie verkauft, aber sie haben schon mehr vorbereitet, dann geht's los mit dem Bau. Und das Ding hat kleine Räder, ist 1,95 Meter lang. Thomas, das ist kurz, oder?
Ja, ja.
Und man kann ähnlich wie bei einem, wer sich ein bisschen mit Transporträdern beschäftigt hat, der kennt vielleicht das Caddy von Gazelle. Da kann man den Korb vorne zusammenklappen. Also es ist ein Einspurrad. Und was ja für viele Leute oder für eigentlich alle einfacher zu fahren ist, erstmal als ein Dreirad. Und deswegen so den Übergang, den Einstieg leichter macht. Und den Korb vorne kann man zusammenklappen. Und das ist sehr praktisch, weil das ganze Ding ist ja klein und relativ leicht. Da sind auch noch zwei Griffe drin. An dem Korb kann man es dann auch festhalten und hochheben. Das heißt, wenn man es irgendwo im Gang, im Flur, eine kleine Treppe hochtragen muss, dann geht das, weil man es da anpacken kann.
Ja. Nee, das ist sehr praktisch, ja. Und Wheelies kann man auch damit machen.
Stimmt, ja. Die sind auf dem Hinterrad durch die Hallen gefahren.
Ach so.
Das kann man mit den wenigsten machen, oder?
Ja, ja. Das kann man auch nicht mit einem Seitenwagen machen. Hast du den Seitenwagen eigentlich gesehen von der KP Cyclery?
Nicht auf der Fahrradschau. Ach doch, den hat irgendwann jemand rumgerollt, ja. Sah ganz nett aus, ne?
Also die werden in Estland gebaut. Das ist aus Estland der Macher und lebt aber in Kopenhagen, beziehungsweise läuft in Kopenhagen. Weiß nicht, es gibt in Estland und in Kopenhagen KP Cyclery. Ich habe einen Link da rein. Es ist so, dass dieser Sidecar, das Sidecar-Bike, ja, was soll ich da sagen? Es ist hübsch.
Ja.
Aber huiuiui, man muss sich an diesen elenden Seitenwagen, ich nenne ihn elend, weil ich ihn so gespürt habe, muss man sich gewöhnen. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe so beim anderen Stand so ein Brickbike umgefahren. Auch das lag dann dort. Rad. Badauz, ja, schönes Rad, hat mir auch leid getan, ist nichts passiert zum Glück. Weil dieser Seitenwagen halt einfach an der Seite dran ist. Wenn du drei Räder hast, egal ob jetzt hinten zwei oder besser noch vorne zwei, dann kann man das einigermaßen einschätzen. Also zumindest geht es mir so, dass ich einschätzen kann, okay, die Tür ist so und so breit und da will ich durch, aber da ist das Ding neben dir. Und das ist ganz ulkig. Also ich bin oft hängen geblieben. Ich bin dann abgestiegen, habe es geschoben. Und das Blöde ist, wenn man es schiebt, dann ist man sehr breit.
Ja, stimmt. Du kannst ja nicht auf der Seite schieben, auf der
Nee, du kannst auch nicht. Na gut, du könntest dich höchstens vielleicht auf den Seitenwagen stellen und so tretrollermäßig rumrollen. Mhm. Aber wenn du es neben dir herfährst, bist du richtig breit. Aber das musste ich machen, weil ich hatte Angst, dann irgendwie noch mehr zu zerstören. Und bin dann ein bisschen ins Freigehege. Also fahren tut's okay, das merkt man gar nicht. Aber die Proportionen sind einfach gefährlich, da muss man sich im Klaren sein. Das sieht easy aus irgendwie, es fährt ja auch leicht, aber das Einschätzen, wo da das Ende ist von diesem Seitenwagen, das ist echt schwierig. Und du bist einfach breit. Breiter als ein Dreirad. Weil du ja noch mit der Hälfte von deinem Körper auch daneben hängst.
Und da das auch mit dem, ich weiß gar nicht, wann das war, aber wir waren ja am Samstag, glaube ich, waren wir ziemlich unabhängig voneinander unterwegs, oder?
Ja, genau.
Da habe ich noch einen schönen Stand gesehen, da muss ich jetzt wieder, der wieder das Vintage-Thema aufgegriffen hat. Hast du die gesehen? Brother Cycles?
Oh, da habe ich ein Bild gesehen, was du gemacht hast. Die hatten einen Röhrenfernseher noch, oder?
Ja, genau. Die hatten einen Röhrenfernseher, auf dem ein Oldschool-Video lief. Und die hatten vor allem, die hatten so ein großes Aufstellplakat. Und davor ein Mountainbike im Original 90er-Jahre-Design mit einem lila-weiß Verlauf drauf und auf dem großen Aufsteller, da war eine heiße Schnecke in einem gelben Trikot mit einer lila Lycra-Hose und einer großen Sonnenbrille. Und dann haben sie auch extra dafür, hat ein Grafiker extra für sie gemacht, ne? Also mit einem schicken, so ähnlich, also der Schriftzug ist so ähnlich wie von dem Grove Innovations, also leicht mit einem Schatten drunter, ne? Das Ding hat, glaube ich, auch noch rot, das Rad, also kann man verkaufen sie so, wollten Leute haben, hat er gesagt, der eine Brother, das ist nämlich sind zwei Brüder aus England. Mhm. Ah. Deshalb heißen sie Brother Cycles. Und die bauen tatsächlich noch. Ach so, an dem Rad, das heißt Kepler, da sind Cantilever-Bremsen dran. Also wirklich Oldschool-Cantilever. Süß. Kann man immer noch neu kaufen, aber es gibt. Er sagt, es gibt Leute, die stehen auf die und die bauen sie auch an ihre Fahrräder hin. Aber ansonsten haben sie zum Beispiel so größere Gravel-Bikes, also mit 29 Zoll Rädern zum Beispiel. Mhm. Sowas haben sie so zum Reisen. Randonneur würde ich gar nicht unbedingt sagen. Na, ordentliche Reiseräder. Bauen die sehr schön gemacht, aus Stahl, aus, wo kommen sie her? Ich glaube aus dem Umkreis von London, sowas. Sehr nett. Und das mit dem Röhrenfernseher übrigens, gehört ja zu dem 90er-Jahre-Auftritt dazu. Das war sehr aufwendig zu machen, weil der musste am Boden lag ein Notebook. An dem Notebook war ein dicker Adapter, der das digitale Signal, das aus dem Notebook kam, in analog umgewandelt hat und dann in ein Kabel reinging, das dann an den SCART-Stecker, du erinnerst dich, diese breiten Dinger?
Ja, ich erinnere mich.
Das dann über einen SCART-Stecker an den Fernseher angeschlossen worden ist. Das heißt, das war ein Riesenaufwand, auf diesen Röhrenfernseher das Bild vom Computer zu bringen. Hat sich aber gelohnt, hat ausreichend geflimmert. Brother Cycles. Ich habe auch ein Poster geschenkt bekommen mit dem Motiv. Habe ich mich sehr gefreut. Das werde ich auch hier im Büro aufhängen. Warte mal. Ich habe es nicht gefunden, aber ich habe ein anderes gefunden. Und zwar das hier. Das kennst du ja, oder?
Ah, ja, kenne ich.
Von dem Candy Bee Graveler, Selbstversorgerinnen. Sowas wie die Japanese Odyssey, nur in klein in Deutschland. Da habe ich den Grafiker getroffen. Ich mache jetzt einfach mal eine Abkürzung auf Englisch Segway. Zu einer Veranstaltung, die du verpasst hast, nämlich zur Blogger-Lounge, zum Fahrrad-Blogger-Treffen. Mhm. Gut besucht dieses Jahr.
Okay.
Und da habe ich auch den Bernd getroffen. Der heißt Bernd Hallmann. Das ist der Grafiker, der das Poster gemacht hat. Dann habe ich noch den Joas getroffen aus Köln, der... Ein Hörer übrigens. Ich glaube, der Harald Legner, den ich auch getroffen habe, hört uns auch manchmal, betreibt auch einen Blog. Und wer war noch dort? Also Jule aus Berlin, a.k.a. Radelmensch, Radelmädchen. Und dann die, ich glaube, sie heißt Melanie von Hamburg Feeds. Und dann noch den Bike-Blogger Berlin natürlich. Also wirklich, da war alles dabei, was Rang und Namen hat, sage ich dir. Mhm. Und dann war auch noch ein Typ mit einem sehr großen Fatbike dort, dessen Namen ich leider vergessen habe. Der war komplett ausgerüstet, also mit Hose, mit Cargo-Hose. Und in der Cargo-Hose war so ein... So ein Imbusschlüsselsatz drin gesteckt. Kennst du die so zusammengesteckt sind, so
ja,
10
ja,
Schlüssel
ja,
zusammen
ja, ja, ja.
Und farbkodiert, und den hat er in der Hose dabei gehabt und so. Und das Fahrrad war auch angedreckt und hatte Taschen dran und so. Und dann hat er gesagt, na, Touren macht er nicht, er fährt eigentlich nur in der Stadt. Aber er mag das Rad, weil es ein sehr schönes Rad mit so einem geschwungenen Rahmen. Ich habe von Wheel Dan, kann das sein?
Ah, dieser Berliner Titanbauer. Ja. Stimmt, dann war doch Titan auch noch da. Ne?
Und also wirklich ein schönes Rad, das für ihn speziell hergestellt worden ist. Das ist sein SUV in der Stadt. Das ist genau richtig, hat er gemeint. Er sitzt hoch über den anderen auf breiten Reifen. Ja, das ist quasi wie eine... Was ist denn, welchen SUV könnte man vergleichen? Ist das ein Range Rover?
Nee. Keine Ahnung.
Ein Bentley. Wie heißt dieses Bentley-Ding?
Bentayga.
Ja. Sowas.
Der neue. Mhm. Mhm. Ah, ja, schon eleganter. Bisschen nicht so derb.
Mhm. Genau.
Pass mal auf. Wir haben 10 Minuten vor 2 Stunden und mein Akku, sehe ich, geht leer.
Hast du keinen Strom?
Nee, ich habe keinen Strom. Also ich habe noch 13%, das reicht noch ein bisschen. Aber ich müsste sowieso Schluss machen.
Genau.
Langsam.
Vielleicht noch eine...
Weil wir können auch beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen.
Das stimmt.
Ein bisschen.
Vielleicht noch,
weil es gab noch andere,
was auch, was sich wirklich gelohnt hat und was sich für unsere Hörer auch lohnen wird, ist das Rad Race.
Oh ja, das war gut.
Also,
da bin ich froh, dass wir noch hin sind.
Ja, ne, das war abends in der Kartbahn Berlin. Fixie-Rennen. Und zwar nach dem Prinzip Last Man Standing und Last Woman Standing. Soll ich erklären, wie das funktioniert?
Ja,
ein Ausscheidungsverfahren. Das. Also es werden 4 Runden gefahren und wer am Schluss hinten ist, fliegt raus. Und das quasi in einem Format wie ja, so ein K.O.-Format, ne? Also
jede Runde fliegt ja dann jemand raus.
Genau, jede Runde fliegt jemand raus. Und in den ersten, die ersten Rennen, die wir gesehen, oder in allen Rennen, waren immer 8 Leute am Start, ne? So dass am Ende 4 weiter, genau, am Ende sind dann 4 weitergekommen und die sind dann im nächsten, in der nächsten Staffel quasi wieder mit anderen 4 zusammengekommen und sind dann wieder gegeneinander gefahren, also nach so einem Art, so Achtel, Viertel, Halbfinale, sowas, ne?
Ja, ja.
Vorher gab's Vorläufe, glaube ich auch, weiß nicht genau, wie die funktioniert haben. Jedenfalls, also geile Sache, gut aufgezogen, so mit Dramaturgie auch und mit Nebel am Start. Also gibt tolle Fotos, müsst ihr einfach suchen. Bei uns auf der Seite, Thomas hat ein, du hast ein paar gute Fotos gemacht.
Ja, habe ich.
Und wir haben auch Filme gemacht. Ich habe super Slow-Mos gemacht. Und aber es gibt Leute, die haben bessere Fotos gemacht als wir. Und die könnt ihr, da müsst ihr einfach nach Red Race oder bei der Fahrradschau suchen. Bei Instagram gibt es einen Haufen Bilder. Und was ich cool fand, ist, dass mittlerweile fahren viele mit geradem Lenker.
Also so ein Mountainbike-Lenker quasi.
Und zwar richtig breiten, geraden
Lenker. Ja,
das sieht ungewöhnlich aus, aber Der Sieger bei den Herren fuhr einen geraden Lenker. Zum Beispiel, ne? das Herrenfinale, ne? Ich weiß nicht, ob es das irgendwo auf Video gibt, aber das war klasse, ne? Letzte, also der Italiener, der Zweiter geworden ist, der lag, glaube ich, anfangs in Front, ist dann zurückgefallen und hat sich aber bis zur letzten Runde wieder fast ran, also ganz knapp rangearbeitet, und der hat richtig den ersten Namen, weiß ich jetzt nicht, also richtig, richtig forsch bedrängt, ne? Da ist immer auf den Reifen drauf gefahren in der vorletzten Kurve, glaube ich. Das war der Hammer. Also richtig, da geht's zur Sache, ne?
Und nee, das ist echt cool.
Ich kann mir vorstellen, also das ist eine Rennserie und die läuft das ganze Jahr über. Also in der Kartbahn ist natürlich was Besonderes. Da riecht es immer noch nach Benzin und so, und der Boden ist natürlich anders. Aber im Sommer findet die auch draußen statt. Dann auch auf Flughäfen oder so. Also die Strecken sind wohl ganz gut ausgesucht, auch, wo die stattfinden. Das lohnt sich. Dazu gibt es also. Wir wurden aufgefordert, viel zu trinken, also Alkohol, damit.
Damit sie es finanzieren, genau.
Damit sie es finanzieren können. Und ja, habe ich dann auch gemacht, und dann sind wir. Ich weiß gar nicht, wie lange das ging, also war echt gut. Danach gab es noch eine Party, aber da sind wir nicht dort geblieben.
Ja, zu essen gab es ja auch, weil wir wollten erst noch was essen gehen, aber dann sind wir doch dahin, und das war auch okay, weil da standen Foodtrucks dort und. War alles vorbereitet für die Meute. Ja, weißt was? Ich würde sagen, weil es gibt ja noch schon ein paar Punkte, die es zu besprechen gäbe, aber da kommen wir heute nicht mehr durch. Ein Netzsattel zum Beispiel, da habe ich hier auch ein Prospekt liegen. Das ist eine tolle Sache. Da kannst du deinen Sattel unter netsaddle.com kannst du dir einen Sattel gestalten, und den kriegst du dann für 50 Euro.
Ja, und ganz nebenbei ist dieser Netzsaddle, wenn ich es richtig verstanden habe, ein total nachhaltiges Produkt, oder?
Ja,
den kannst nachhaltig. Den kannst du ja reparieren, oder?
Möglicherweise, ja, da bin ich jetzt nicht so ganz sicher.
Ich habe eine Pressemitteilung bekommen von denen.
Ja.
Bitte?
Also du kannst den auseinander machen wieder und so ein neues Polster rein, aber das kannst du nicht selbst machen. Das muss, glaube ich, die Firma machen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Aber ist nicht schlimm.
Ja, und er ist, ich weiß nicht, ob er Recyclingmaterialien verwendet, aber er ist durchaus, also er ist, da stecken mehr Gedanken drin als nur individualisiertes Design, sondern da ist wirklich durchdacht und, wenn ich es richtig gesehen habe, also haltbar und langlebig. Wobei langlebig sind diese Gelsättel, aus denen der Schleim rausquillt, auch. Die werden halt einfach nicht ersetzt.
Boah, die sind eklig.
Oder wenn mal wieder eine Werbeaktion ist und so Sattelschoner verteilt werden, die Dinger werden halt dann drüber gezogen. Ja. Schöner ist doch, wenn man einen bequemen Sattel hat, der schön aussieht und der auch noch irgendwie anatomisch passt. Ne?
Ja.
Ja, na, wir haben ja also für unsere Verhältnisse, glaube ich, relativ viel geschafft. Ich muss noch zum Blogger-Treffen habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar hat sich danach ergeben durch, also ein Small World-Nachtrag. Über wie viel Ecken und über welche Zufälle man Menschen wieder trifft oder feststellt, wer wen kennt.
Mhm.
Und zwar habe ich eine Mail bekommen nach der Fahrradschau von der, ich glaube, den Namen kann ich sagen, von der Eva aus Berlin. Und die meinte, sie kennt wieder jemanden aus, ja, den Joas aus Köln beziehungsweise Bonn. Und der meinte, ja, er war beim Blogger-Treffen und da hat er auch den Hans getroffen aus Köln und dann von Fahrradio. Und dann dachte sie, Hans aus Köln, den kenne ich doch. Und dann hat sie nachgeguckt und dann hat sie gesehen, wer ich bin. Und dass wir vor circa fast 20 Jahren in Köln in der gleichen Firma gearbeitet haben. Also wir kannten uns auch. Also wir kennen uns. Ich weiß, wer sie ist. Und waren damals befreundet. Wir sind abends unter Kollegen halt zusammen weggegangen und so. Also war nett zusammen dort. Dann ist sie, ich meine, die ist dann auch nach Berlin gezogen und da wohnt sie wohl immer noch. Und die macht einen sehr schönen Rennradblog. Der heißt
Takeshi liest oder so. Ich habe den
Takeshi
mal angeguckt.
Takeshi fährt. Sehr lesenswert. Also ich find's auch schön, dass sie unter einem Pseudonym schreibt, unter einem männlichen Pseudonym. Und ich glaube, also wenn ich mir ihre Berichte anschaue, hätte ich keine Chance, mit ihr mitzuhalten auf dem Rennrad. Ja, schöne Grüße von Köln nach Berlin, falls du mich hörst. Small World. Ja, ich sehe schon. Pass auf, dann machen wir so, dann wird das hier veröffentlicht, dann machen wir noch die Interviews und wenn wir Zeit haben, dann sprechen wir mal wieder zusammen, Thomas, und dann vielleicht erzähle ich dann noch von Suse, von Textlog und von Markus, der so ein elektronisches Schloss macht.
Mhm.
Naja.
Mhm.
Bis dahin.
Ah ja, also, und ich erzähle das von.
Ich denke mal, die wichtigsten Sachen. Hallo?
Ja, ich bin noch dran. Ja.
Die haben wir, und ansonsten guckt einfach bei uns, guckt bei Twitter, Facebook, Instagram und diesen Link zu den Bildern, da seht ihr auch ein paar.
Nächstes Wochenende übrigens schon, beziehungsweise übernächstes Wochenende, ist ja bei dir ums Eck die Cycling World Düsseldorf erstmals.
Richtig, ja.
Also nur so als Tipp.
Stimmt, stimmt. Veranstaltungstipp, ja. Also hier Rheinland, alle, die in der Nähe seid. Ich kenne die nicht. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so gab es die schon mal. Ich weiß nicht, ob die letztes Jahr war. Aber
nee, öffnet 2017 erstmalig.
Ah, okay. Es gab da irgendwann schon mal was. Ja, ja, Düsseldorf dieses Jahr statt der Tour de France mit einer kompletten Etappe, die in Düsseldorf startet und endet. Also da ist echt was los. Mhm. Und ja, mal sehen. Werde ich wahrscheinlich mal hingucken. Ne? Also liegt ja nahe.
Eben.
Okay, Düsseldorf, gibt es noch eine Veranstaltung?
Na gut, die Spezi kommt dann langsam.
Na gut.
Mai ist noch ein bisschen hin.
Ende April.
Ja.
Letztes Aprilwochenende vor dem 1. Mai oder so. Okay. Ja, super, dann soll ich unsere Schlussmusik noch anmachen? Ach, mache ich später. Wir sagen einfach Tschüss, ne?
Ja, ich war Thomas.
Und ich bin Hans. Also du bist immer noch Thomas.
Ne? Ich bin immer noch Thomas, allerdings. Okay, ciao.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.